Thema 2000, Endzeit oder Wendezeit. Und heute Abend ist das erste Thema dran, kommt der Wassermann oder Christus? Da wird es speziell um die Frage des New Age, des neuen Zeitalters gehen. Wassermann haben Sie sicher schon gehört. Morgen wird es dann mehr um die Frage Endzeit gehen. Zeichen der Zeit, der Endzeit und morgen Abend dann, wie die Gemeinde Jesu betroffen ist und auch durch die Endzeit hindurchkommt. Also heute Abend jetzt mehr dieses weltanschauliche Thema, das neue Zeitalter des Wassermanns. Nun, liebe Geschwister, ein neues Jahrtausend gibt Anlass zu Ängsten und Hoffnungen, zu Befürchtungen und Erwartungen. Beschwören die einen die Endzeit und den Weltuntergang, so prophezeien andere die Wendezeit und den Neuanfang, den Eintritt in ein neues, besseres Zeitalter der ausgeglichenen Gegensätze, des Friedens und der Harmonie. Und zu letzteren gehört der Physiker und Philosoph Fridtjof Capra. Wem ist denn dieser Name noch bekannt? In den 80er Jahren ist also ein sehr einflussreiches Buch erschienen. Wer kennt es? Wendezeit, Bausteine für ein neues Weltbild, The Turning Point auf Englisch. Und darin hat er dieses neue Zeitalter geradezu programmatisch gefordert und verkündet. Es ist zu einem Kultbuch der seit daher datierbaren New Age-Bewegung geworden, der Bewegung des neuen Zeitalters. Und er zitiert darin aus dem chinesischen Orakelbuch I Ching folgenden Satz: Nach einer Zeit des Zerfalls kommt die Wendezeit. Die Zeit der Wende. Sicherlich, wir brauchen alle eine Wendezeit, aber wie sieht die hier im esoterischen, im New Age-Denken aus? Nun, zunächst stellen wir fest, dass die Nüchternheit des technischen Zeitalters den heutigen Menschen innerlich leer und unbefriedigt lässt. Und manche wenden sich dann wieder dem lebendigen Gott zu, aber andere wenden sich dem Magischen und Übersinnlichen zu, der Esoterik oder dem Okkultismus, wie die Begriffe dann im Griechischen und Lateinischen auch heißen. Und in den 60er Jahren begann die Zeit mit einer Revolution und dann stürzte sich die Jugend in den Rausch von Drogen, Rock'n'Roll und Technomusik und nun droht sie in der Esoterik zu enden. Wir haben also da eine Auflösung der Werte erfahren in den 60er Jahren, die Wassermann- oder Hippie-Generation. New Age ist nun der Name, unter dem viele hundert Strömungen der Esoterik sich vereinigen zu einem neuen kraftvollen Strom. Und gemeint ist das Zeitalter des Wassermanns, welches das alte Fischezeitalter ablösen soll. Im Fischezeitalter glaubte der Mensch an einen lebendigen persönlichen Gott. Und vielleicht wissen Sie, dass das Zeichen der Christen in der Urchristenheit ein Fisch war, das geheime Erkennungszeichen. Auf den Katakomben hat man das aufgemalt und da haben sich die ersten Christen erkannt, an diesem Fisch. Nun, das würde jetzt enden und zwar geht man aus vom platonischen Weltenjahr. Das platonische Weltenjahr soll 25.200 Jahre umfassen, das platonische Weltenjahr. Und alle 2.100 Jahre verschiebe sich der Stand der Sonne um ein Tierkreiszeichen, der sogenannte Frühlingspunkt. Der Stand der Sonne am 21. März von der Erde aus gesehen, verschiebt sich also alle 2100 Jahre um ein Tierkreiszeichen. Nebenbei bemerkt, ich persönlich bin der Meinung, dass die Welt noch gar nicht so alt ist, wie das platonische Weltenjahr hier behauptet, 25.200 Jahre. Aber nach dieser astronomischen Beobachtung der Tierkreiszeichen wird dann die astrologische Lehre abgeleitet, dass sich mit der Verschiebung der Tierkreiszeichen auch die Kräfte des Kosmos verändern und dass diese Kräfte des Kosmos auch Auswirkungen haben auf das Leben der Menschen, auf das Schicksal, wie es eben auch in der Astrologie mit den Horoskopen behauptet wird. Also Ichthys, Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter, dieses griechische Wort für Fisch, ist ein Erkennungszeichen gewesen und die ersten Buchstaben von Jesus Christos, Theou, Hyos, Soter im Griechischen bilden eben das griechische Wort Ichthys, also Zusammenfassung. Und so hat man dann diesen Fisch als Erkennungszeichen gehabt. Der Wassermann nun aber, der gieße die Ströme seiner spirituellen Bewusstseinserweiterung auf die Menschen aus. In einem Buch von Alain the Astrologer mit dem Titel Das Zeitalter des Wassermanns steht Folgendes zu lesen. Gott ist tot. Das Göttliche ist es, das in allem in Erscheinung tritt. Das ist nun ganz typisch. Nicht mehr der persönliche Gott des Fischezeitalters, sondern das unpersönliche, göttliche, die göttliche Kraft, ein Neutrum, kein Maskulinum. Und die würde sich nun in allem manifestieren. Weiteres Zitat aus dem gleichen Buch. Das Wassermann-Zeitalter wird die unmittelbare Verbindung zwischen dem Selbst des Menschen und dem Universum oder der kosmischen Energie erleben. Der Mensch und der Kosmos entdecken ihre Einheit. Der Mikrokosmos und der Makrokosmos, Einzelseele und Weltseele, die göttlichen Potenziale im Einzelnen werden entdeckt und freigesetzt. Nun möchte ich zunächst einmal auf die Astrologie eingehen, also das, was man heute auch mit Horoskopen in jeder Tageszeitung finden kann, natürlich dann journalistisch vereinfacht und ich sage mal ernsthafte Astrologen, obwohl es die meines Erachtens auch nicht gibt, die nehmen die Horoskope in der Zeitung ohnehin nicht ernst, weil das die Journalisten zusammenmischen, immer wieder aus dem Ärmel schütteln und nach Belieben da den Leuten präsentieren. Sogenannte ernsthafte Astrologen, die berechnen ganz individuell ein Geburtshoroskop für den Einzelnen, wobei das auch in den Bereich des Okkultismus natürlich fällt, aber auch da gibt es eben Unterschiede. Und nun, was lehrt denn die Astrologie? Dazu möchte ich einiges sagen, weil wir ja jetzt in der Frage stehen, 2000 Endzeit oder Wendezeit, Wassermann oder Christus. Nun, die Astrologie lehrt, dass Planeten wirkende Mächte sind. Ein mythisches Weltbild steht dahinter. Sie lehrt weiter, dass die Erde im Mittelpunkt steht und 7 Sphären mit den Planetenbahnen darum sich befinden und eine 8. Sphäre mit den Fixsternen. Die Eigenschaften und Wirkungen der Planeten erkennt man an ihrer Farbe und Bahngeschwindigkeit. Zum Beispiel der Mars ist rötlich und schnell. Das bedeutet dann Krieg. Der Mars ist praktisch der Repräsentant für Krieg. Der Saturn dagegen ist trübe und langsam, das bedeutet Unglück. Solche Deutungen werden dann auf die Planeten projiziert. Die 12 Tierkreiszeichen sind die Sternbilder, durch die die Sonne im Lauf des Jahres scheinbar ihre Bahn sieht. Natürlich sieht man das vom erdgebundenen Blickwinkel aus, von unserem irdischen Gesichtspunkt. Und diesen Tierkreiszeichen werden auch Eigenschaften zugeschrieben. Zum Beispiel der Löwe macht leidenschaftlich, der Stier macht kräftig und erdgebunden. Alles das wird damit kombiniert. Nun, wie wirkt sich das auf das Schicksal des einzelnen Lebewesens aus? Schicksalbestimmend für jedes Lebewesen ist, nach Ansicht der Astrologen, in welchem Winkel die Sterne zueinander stehen beim Zeitpunkt der Geburt. Stehen sich zum Beispiel Saturn und Mars im rechten Winkel gegenüber, so bedeutet dies, nun das dürfen Sie jetzt selber raten, Mars ist also Krieg und Saturn ist Unglück, wenn die sich jetzt im rechten Winkel bei der Geburt gegenüberstehen, was könnte das dann bedeuten?
Kriegsunglück.
Unglück im Krieg. Und das ist das Geburtshoroskop von Adolf Hitler zum Beispiel, was man ihm gestellt hat. Das wurde dann darauf bezogen. Unglück im Krieg. Nun, das geht dann aber noch weiter. Durch die Lehre von den Direktionen kann man dann angeblich auch den Zeitpunkt eines Ereignisses bestimmen. Jeder Tag nach der Geburt entspricht einem Jahr, wird gesagt. Tritt zum Beispiel Venus. Was könnte Venus symbolisieren, der Planet Venus?
Liebe.
Genau, sehr weise. Natürlich Liebe. Tritt die Venus 20 Tage nach der Geburt in das Sternbild Stier. Und was Stier bedeutet, Fruchtbarkeit, so bedeutet das Glück in der Liebe im 20. Lebensjahr, vielleicht auch schon Nachwuchs. Aber die Astrologen sind vorsichtig, indem sie sagen, die Sterne nötigen nicht, sie machen nur geneigt. Aber es gibt auch zwingende Konstellationen, also man sichert sich ab und sagt, es könnte so kommen, kann aber doch auch mal noch anders kommen. Nun, ich möchte aus wissenschaftlicher und aus biblischer Sicht ganz kurz einige Kritikpunkte anmelden an der Astrologie. Übrigens, man darf nicht verwechseln Astrologie und Astronomie. Astronomie ist praktisch, die ist natürlich auch weltanschaulich belastet mit manchen Evolutionslehren und so, das ist jetzt nicht unser Thema, da wird Richard Wiskind noch sprechen, aber die Astronomie trotzdem möchte ernsthafte Wissenschaft sein, ohne abergläubischen, okkulten Ballast, die dann den Sternen Deutungen zuschreibt. Das tut dann die Astrologie. So ähnlich wie der Unterschied zwischen Anthropologie, Lehre vom Menschen, und Anthroposophie, Weisheit vom Menschen, Rudolf Steiners etwa Nicht? Das eine ist die, sage ich mal, mehr naturwissenschaftliche Schiene und das andere ist dann der mystisch, okkult, magisch, weltanschauliche Überbau. Also Astronomie ist die wissenschaftliche Variante und Astrologie dann das esoterische Weltbild, was dann von eben Astrologen und Horoskopstellern damit verbunden wird. Nun, aus astronomischer, naturwissenschaftlicher Sicht werden Einwände gegen die Astrologie erhoben. Zum Beispiel, dass wir seit Kopernikus wissen oder annehmen, dass die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht. Kürzlich hat mir ein Bruder angerufen, der möchte das kopernikanische Weltbild wieder umstürzen. Ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Aber jedenfalls geht man heute davon aus, dass die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht mit den Fixsternen und so weiter. Ferner haben wir neue Galaxien entdeckt und das zeigt, dass die Größenverhältnisse des Weltalls und damit die Einflussbereiche der Planeten in völlig anderen Dimensionen verlaufen, als man es bisher angenommen hat. Ich bin jetzt kein Astronom und Astrophysiker, aber das Weltall ist ja, man kann sagen, unbegrenzt, selbst wenn es eine Kreisform vielleicht hat, aber es ist jedenfalls ohne Anfang und Ende. Es gibt die verschiedensten Theorien darüber. Aber man kann also nicht sagen, dass dann die Planeten, die in unvorstellbaren Weiten entfernt sind, nun genau den Einfluss auf uns Menschen hier ausüben. Überhaupt ist es eine willkürliche Konstruktion, Sternen aufgrund ihrer Farbe und Bahngeschwindigkeit Eigenschaften zuzuschreiben. Wo kommt denn dieses überhaupt her, dass man sagt, die Sterne haben Eigenschaften? Aus welcher Religion kommt das? Eine Vermutung? In der Bibel gibt es das ja auch schon mal. Ja, die Babylonier, nicht? Das ist das alte babylonische Götterbild, dass man sagt, die Götter verkörpern sich hier in den Sternen, das sind geistige Mächte, die praktisch mit dem Planeten verbunden sind. Auch in der Anthroposophie übrigens zu finden, dass die Sterne Geistwesen seien und solche Dinge. Dann gibt es noch weitere Kritikpunkte. Ich möchte mal nur so weit mich beschränken. Ja. Aus biblischer Sicht allerdings ist noch wichtig zu sagen, dass hier die Schöpfung mit dem Schöpfer verwechselt wird. Und dass der Lebensweg des Menschen nicht in den Sternen geschrieben steht, sondern im Plan Gottes des Schöpfers nach Psalm 139 etwa. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch nicht da waren und die noch werden sollten. Im Plan des Schöpfers. Astrologie ist wie jede Form des Aberglaubens ein Versuch des Menschen, sich selbst zu steigern, über seine Grenzen hinauszukommen. Dadurch aber gerät der Mensch in die Hände von Betrügern, Scharlatanen, Geschäftemachern. Aber nicht nur das, da wo er sich diesem Aberglauben öffnet, da gewinnen dann nicht die Sterne auf ihn Einfluss, sondern die Betrüger, aber dann auch, wenn er nicht an Gott glaubt, sondern an die Gestirne, dämonische Mächte, die diesen Aberglauben benutzen können, um den Menschen zu versklaven. Das ist die Gefahr, das Einfallstor. Die Sterne haben keine Kraft, auch nicht die Maskottchen oder Talismane oder Sachen an sich, die Gegenstände oder Edelsteine, sondern die Dämonen knüpfen an den falschen Glauben an, um den Menschen vom lebendigen Gott wegzuziehen und an sich zu binden. In Galaterbrief Kapitel 4 steht zu lesen, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Elemente der Welt. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr noch von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn wieder zu den dürftigen und schwachen Elementen, denen ihr von Neuem dienen wollt? Das sind auch die Sterne, die Gestirne und Tierkreiszeichen gemeint, wo Menschen darauf ihre Hoffnung setzen. Ich muss den Vortrag in einem Stück halten wegen der Kassette, aber wir können nachher Rückfragen stellen, wenn der Vortrag vorbei ist. Sie können es sich auch notieren und dann mir sagen. Nun, die kosmische Energie, Kosmos, also das Weltenall, ist ein Schlüsselbegriff in dem New Age-Denken, die kosmische Energie. Nicht mehr der Schöpfer, sondern die Schöpfung und das, was in dieser Schöpfung an Kräften entfesselt und entfaltet wird. Und das hängt nun zusammen auch mit den heidnischen Religionen. Man findet das auch im Hinduismus in der Vorstellung, dass Atman, also Einzelseele, und Brahman, Weltseele, eins sind im Tiefsten, dass der Mensch ein Teil des göttlichen Kosmos ist, der als göttlich vorgestellt wird und dass es keinen Schöpfer außerhalb dieses Kosmos gibt, sondern dass eben alles praktisch göttlich ist, auch der Mensch selber. Wir finden diese Lehren in der Bibel. Im Munde der Schlange in 1. Mose 3, 1 bis 5, wo dem Menschen suggeriert wird, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen, eure Augen werden aufgetan, euer Bewusstsein wird erweitert, ihr werdet selber die göttlichen Kräfte in euch freisetzen. Das entspricht eben genau der Verführung Satans, aber nicht dem Plan Gottes. Denn Gott als der lebendige Herr und Schöpfer steht außerhalb seiner Schöpfung, hat alles aus dem Nichts durch seine Liebe und Freiheit geschaffen. Aber in diesem Denken wird Gott, was man dann noch als Gott bezeichnet, in die Schöpfung hineingezwängt, hineingedrängt und damit seiner Personalität, Souveränität, Freiheit und Würde und überhaupt seiner Existenz entkleidet, nicht mehr ernst genommen als der lebendige Gott und Herr. Das ist im Grunde deshalb eine Lästerung Gottes, eine Blasphemie. Nun, wo liegen denn die Wurzeln des New Age-Denkens in der Neuzeit? Wo sie ursprünglich liegen, habe ich gesagt, nämlich im Sündenfall. Der Mensch, der sich selber vergottet, sich selber göttliche Kräfte zuspricht, die er in sich selber gar nicht hat. In der Neuzeit wurde dann eine Gesellschaft gegründet, und zwar im Jahre 1875. In New York wurde der Miracle Club, der Wunderclub, gegründet. Später umbenannt in Theosophische Gesellschaft. Und aus dieser wiederum ist die Anthroposophische Gesellschaft durch Absplitterung hervorgegangen. Bei der Gründung waren versammelt der Okkultist, Freimaurer und Journalist Oberst A.D. Henry Steele Olcott und das spiritistische Medium Helena Petrovna Blavatsky. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Sie ist also einflussreich für sämtliche okkulten Strömungen in der Neuzeit. Eine Deutsch-Russin, Helena Petrovna Blavatskaya, und sie hat also immer wieder angebliche Botschaften von Meistern, Mahatmas und Geistern und alles Mögliche empfangen und so ihre Bücher geschrieben mit dem Titel Geheimlehre und Ähnliches. Nun, die Theosophische Gesellschaft, der Begriff Theosophie bedeutet auf Deutsch Gottesweisheit oder Weisheit vom Göttlichen. Es gibt nun eine sogenannte christliche Theosophie, Sie werden gleich einige Namen hören, und dann eben die okkulte Theosophie. Wobei ich auch Fragezeichen, vorsichtige Fragezeichen, auch an die christliche Theosophie richte. Etwa vertreten durch Origenes, Jakob Böhme, Friedrich Christoph Oettinger und andere. Darauf kann ich jetzt allerdings jetzt nicht eingehen. Da wird auch sehr viel spekuliert, sage ich mal. Aber neben diese tritt nun die außerchristliche, okkulte, die dann ganz explizit im Okkultismus gefangen ist, in der theosophischen Gesellschaft. Und diese Theosophie wird als Ur- oder Weisheitsreligion bezeichnet, die durch okkulte Praktiken zu erkennen ist, sprich durch Hellsehen, Hellseherei. Könne der Mensch zur Urreligion vorstoßen, die vor allen einzelnen Religionen bestanden haben soll, angeblich. Also es wird gesagt, bevor es Judentum, Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam und das alles gab, gab es eine Urweisheitsreligion, die verschüttet ist, die aber durch hellseherische Schau, etwa aus der Akasha-Chronik, wieder abgelesen werden könne. Und so lautet Olcotts bekanntes Motto folgendermaßen: Keine Religion ist höher als die Wahrheit. Ein toller Satz. Keine Religion ist höher als die Wahrheit. Nun, was ist die Wahrheit? Die wird eben hellseherisch erkannt, indem man hinter alle Religionen zurückgeht und sagt, es gibt eine Wurzelreligion, die vor allen und über allen steht. Und die können wir jetzt erkennen. So wird also behauptet. In Wirklichkeit, liebe Geschwister, bin ich der Meinung, dass das eben eine raffinierte Verführung Satans ist, wo der Mensch über die biblische Offenbarung hinausgeht und sich selber eigene Erkenntnisse zusammenbastelt zu einer Pseudoreligion, die ihn von Gott wegführt. Wenn die Luft eng wird, können wir vielleicht ja dort aufmachen. Es sind einige mit Erkältungen geplagt. Bitte? Zu kalt wird, müsste ich sagen. Jedenfalls, hat die theosophische Gesellschaft dieses Motto, keine Religion ist höher als die Wahrheit, wobei die Wahrheit hier ein völlig subjektiver Begriff ist, der eben durch hellseherische Schau bei Einzelnen zustande kommen soll. Und dann wurden drei Hauptziele formuliert. Da höre man jetzt mal genau hin, was da für ein Hintergrund ist. Ich habe ja schon die Berufe von Olcott genannt. Erstens will man einen Kern der allumfassenden Menschheitsbruderschaft bilden, ohne Unterschied von Rasse, Religion, Geschlecht, Kaste oder Hautfarbe. Ja, alles schön und gut, auch ohne Unterschied der Religion. Zweitens will man zum vergleichenden Studium von Religion, Philosophie und Naturwissenschaft anregen. Und drittens will man die Erforschung ungeklärter Naturgesetze und der im Menschen verborgenen Kräfte fördern. Also eine Menschheitsbruderschaft ohne Unterschied der Religion und geheime Kräfte im Menschen fördern. Nun Olcott, ich habe ja genannt, Journalist, Oberst und was hat er noch für Berufe? Wer hat gut aufgepasst? Freimaurer und Okkultist. Das gehört zusammen. Und die Freimaurerei hat ja dieses Ziel der Menschheitsbruderschaft und sie werden bei vielen Sekten am Anfang immer die Freimaurerei finden, ob es bei den Mormonen ist, bei den Zeugen Jehovas, bei den Neuapostolen, bei den Anthroposophen, bei den Theosophen. Immer stehen Freimaurer am Anfang. Und natürlich auch bei der christlichen Wissenschaft und vielen anderen. Dieser Einfluss ist also sehr massiv und geradezu, wie wenn der Teufel den Plan hat, Menschen vom lebendigen Gott durch verschiedene Facetten von Religionen wegzuführen. Immer wieder was Neues, um einige Leute wieder zu fangen. Nun, die Hauptvertreter der freimaurerisch inspirierten theosophischen Gesellschaft erstrebten bereits am Ende des 19. Jahrhunderts ein Welteinheitsreich, ein einheitliches Weltwirtschaftssystem und eine Welteinheitsreligion. Diese drei Dinge. Politisch, wirtschaftlich, religiös, Einheit über alles. Dann heißt es nicht mehr Deutschland über alles, sondern Einheit über alles. Das eine ist so falsch wie das andere, liebe Geschwister. Aber heute geht man genau darauf zu, eine Ökumene der Religionen ohne Wahrheitsfrage noch wirklich zu stellen. Alice N. Bailey war eine Hauptvertreterin der theosophischen Gesellschaft und sie hat bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Pläne entworfen für eine neue Weltordnung. Ein Begriff, der heute ja bei Spitzenpolitikern fast jeden Tag in ihrem Munde ist. Von Ost und West, von Nord und Süd, neue Weltordnung. Auf jeder 1-Dollar-Note zu lesen übrigens. Novus Ordo Seculorum. Und sie hat eine Theologie schon formuliert für eine neue Weltreligion und die Vernichtung aller Religionen gefordert, die nicht zur Preisgabe ihres Absolutheitsanspruchs bereit sind. Die sollen alle vernichtet werden. Diese sogenannte universale Toleranz bei Freimaurern, Theosophen und New Agern ist also verbunden mit einer massiven Intoleranz gegenüber den sogenannten intoleranten absoluten Religionen. Und das heißt kriegerisches Eingreifen im Notfall. Das läuft also direkt auf antichristliche Einheit mit Gewalt zu. Es blieb nicht nur bei den Plänen, es wurden auch die organisatorischen Grundlagen vorbereitet, gerade in theosophischen Kreisen. So wurde etwa die Arkanschule gegründet, die Triangles, die Gruppe der neuen Weltdiener, die Aktion weltweiter guter Wille, World Goodwill Company. Achten Sie mal darauf, wie oft führende Politiker und auch der Papst und andere von den Menschen guten Willens reden und nicht mehr von Brüdern und Schwestern, die dann höchstens noch im freimaurischen Sinne universal verstanden werden, aber nicht im Sinne, dass sie alle Jesus gehören als einzigem Herrn, sondern Brüder und Schwestern, die ganze Menschheit wird Brüder und Schwestern und eben Menschen guten Willens. Die anderen sind die Menschen bösen Willens, die sagen, es gibt nur den einen Weg. Und die Menschen weltweiter guter Wille und andere Vereinigungen, auch die Lucifer Publishing Company, die dann später umbenannt wurde in den unauffälligeren Namen Lucy's Publishing Company. Die hat dann die Bücher von Alice N. Bailey, dieser führenden Theosophin, herausgebracht. Nun, die New Age-Kritikerin Constance Camby hat in ihrem Buch Die sanfte Verführung nachgewiesen, wie weit die Unterwanderung zahlreicher Institutionen, etwa der UNO, verschiedener Regierungen und verschiedener Kirchen, durch die New Age-Bewegung bereits fortgeschritten ist. Ich habe übrigens auch ein Exemplar hier, wer es noch nicht hat. Ich habe da zwei Büchertische, einen draußen mit meinen eigenen Büchern überwiegend und hier noch andere Bücher von anderen Autoren, auch zum Thema New Age und verwandten Themen. weise ich nachher nochmal drauf hin. Also Konstanz Campe in diesem Buch 1986, Die sanfte Verführung. Ich teile nicht alles, was sie schreibt, aber im Wesentlichen hat sie damals vielen Menschen die Augen geöffnet für diese Unterwanderungen. Es wird an die leider berechtigte Angst der Menschen angeknüpft, die Angst vor Umweltkatastrophen und Kriegen, um sie für den Welteinheitsgedanken zu gewinnen. Und das ist dieser Sprung der Verführung. Nun, in der Bibel wird das prophetisch vorausgesagt. Da gibt es die Voraussage für ein Welteinheitsreich, für ein einheitliches Weltwirtschaftssystem und für eine Welteinheitsreligion, aber alles unter antichristlichem Vorzeichen. Das Welteinheitsreich, Offenbarung 17, Vers 13, sie werden alle einerlei Meinung haben und ihre Kraft und Macht dem Tier geben, die 10 Könige, von denen da die Rede ist. Dann ein einheitliches Weltwirtschaftssystem, in dem niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, welche ist 666 oder vielleicht auch www, dreimal die 6 im Hebräischen. Das ist, ohne dieses wird niemand kaufen oder verkaufen können. Und dann eine Welteinheitsreligion, in der alle, die auf Erden wohnen, den Drachen, also Satan, und das Tier aus dem Meer, den Antichristen, anbeten, alle und nur alle diejenigen, die nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, von Anfang der Welt in diesem Buch nicht geschrieben sind. Das sagt uns die Heilige Schrift voraus und warnt uns davor. Ja, vielleicht eine kurze Pause an dieser Stelle. Zum Durchatmen. Man muss Pausen machen im Vortrag, aber da muss man die Kassette abstellen. Das meine ich. Nun machen wir wieder weiter nach einer kurzen Pause. Capra und Gaia habe ich den nächsten Abschnitt überschrieben. Capra und Gaia. Könnt ihr wahrscheinlich nichts mit anfangen, ne? Fridtjof Capra, dieser führende Autor. Capra bedeutet übrigens Bock auf Deutsch. Und Gaia, die Erde, die Erdgöttin, die er verehrt. Capra hat dieses neue Weltbild ja grundgelegt, und das ist das Weltbild der allseitigen Vernetzung, die sogenannte Ganzheit, die allerdings alles einschließt. Und hinter seiner Weltanschauung steht der Taoismus, die fernöstliche Religion in China, mit der Polarität von Yin und Yang, diese zwei Pole, männlich-weiblich, gut-böse, richtig-falsch, die aber nicht nur in Polarität existieren, sondern sich aufheben zu einer höheren Einheit. Und deshalb gibt es keine absolute Offenbarung eines absoluten Gottes und Schöpfers mehr, sondern es ist eben dieses mystische, intuitive Erkennen des Göttlichen, das in allem pulsiert. Er hat also den Gott Shiva auf dem Meer tanzen sehen. Das war für ihn ein Schlüsselerlebnis, wie er zu seiner religiösen Schau gelangt ist, beschreibt er einmal. Und Gott ist für ihn zwar Geist, für Capra, aber nicht souveräner, freier Geist, sondern der Geist des Kosmos, der Welt, innerweltlich, und nicht der Schöpfer des Kosmos, wie ich schon mehrmals gesagt habe. Und über Gaia sagt er, ich zitiere aus seinem Buch Wendezeit: Der Planet wimmelt nicht nur von Leben, sondern scheint selbst ein lebendes Wesen aus eigener Kraft zu sein. Die Erde ist ein lebendes System. Sie scheint wirklich ein Organismus zu sein. Gaia, ein lebendes planetarisches Wesen. Nun, wir haben hier nichts anderes, liebe Geschwister, als einen Rückfall in heidnische Naturreligiosität, dass sie den Schöpfer mit dem Geschöpf verwechseln. Und hier ist eine ganz deutliche Warnung in Römer 1, Vers 22 bis 25. Da lesen wir: Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit zu schänden ihrer eigenen Leiber an sich selbst. Sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpf statt dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Also diese Vertauschung, ganz deutlich in der Bibel vorausgesagt und auch damals natürlich schon vorhanden im heidnischen Religionsbereich immer, dass man die Geschöpfe vergötzt, sei es jetzt in Götzenbildern oder heute etwas vornehmer, indem man sagt, die Erde ist selber göttlich, ja, und es ist ein geistiges Wesen Und darüber hinaus gibt es eben nichts. Im Grunde eine feine Form des Atheismus. Man kennt also auch den Satz, dass der Pantheismus, die Allgottheitslehre, wie sie im Hinduismus existiert, nichts anderes ist als eine höfliche Form des Atheismus, der Gottlosigkeit ohne einen lebendigen Gott. Pantheismus ist also eine höfliche Form des Atheismus. Nun, Capra wurde in den 80er Jahren gerade von alternativen und grünen Gruppierungen als Redner eingeladen. Und gerade die Grünen haben sich dieses auf ihre Fahnen geschrieben. Diese neue Naturreligiosität, Muttergottheiten, weibliche Göttinnen, all diese Dinge. Astarte-Kult, alles wird wieder belebt. Und deshalb auch die Bejahung anderer sexueller Orientierungen, auch homosexueller, lesbischer Beziehungen und Ähnliches. Nun, die Relativitätstheorie mag vielleicht für den Bereich des Geschöpflichen zutreffen, aber nicht für den Schöpfer selber. Er steht über seinen Geschöpfen und ist der unerforschliche und Bleibende. Sein Wort ist die absolut gültige Autorität. Nun möchte ich nochmal etwas systematisch, bevor ich einen Überblick über verschiedene New Age Produkte gebe, in vier Punkten die Lehren zusammenfassen, die New Age Grundlehren. Die erste New Age Grundlehre lautet: Alles ist eins. Im Griechischen spricht man hier vom Monismus, die Alleinheitslehre, Monos. Es ist alles eins. Alle Dinge stehen in einer inneren Abhängigkeit voneinander. Es gibt eine innige Vernetzung allen Seins und deshalb auch Gott und Welt, es wird alles in eins miteinander vernetzt. Capra kann sogar schreiben, dass Gott nichts anderes sei als die Selbstorganisationsdynamik des gesamten Kosmos. Also die Kraft, mit der sich die Welt selber organisiert, durch Evolution und was auch immer. Ich denke, das haben Sie jetzt verstanden, nicht? Gott nur als innerweltlicher Prozess. Nun, das entspricht der ersten Lüge der Schlange im Sündenfallbericht. Sollte Gott gesagt haben. Da steckt sehr viel drin in dieser Frage. Da steckt nämlich drin, erstens die Leugnung Gottes als Person und zweitens die Leugnung von Gottes Offenbarung und Autorität. Sollte Gott gesagt haben, da steckt die Frage des Atheismus auch drin. Gibt es überhaupt einen Gott, der etwas sagt? Sollte Gott gesagt haben, gibt es überhaupt einen Gott, der euch etwas sagen kann und so weiter, ja? Gut, Adam und Eva wussten noch um Gott, aber heute, wenn diese Frage erklingt, Gott, der etwas sagt, wo sollte der sein, nicht? Diese atheistische Haltung. Und dann auch, sollte Gott gesagt haben, sagt er uns etwas, schreibt er uns was vor, verbietet er und gebietet er uns etwas. Hier wird also Gottes Existenz und auch seine Autorität in Frage gestellt. Und das wollen auch die heutigen Okkultisten, Gurus und New Age Propheten. Sie wollen Gottes Wort, die Bibel, relativieren. Das geschieht, indem sie ihr keinen größeren Wert einräumen als ihren eigenen Inspirationen und Offenbarungen. Diese stellen sie über die Heilige Schrift. Und auch die 10 Gebote werden in ihrer Gültigkeit bestritten, indem man sie etwa als zeitbedingte Moral oder Erfindung des Mose hinstellt. Wir hatten ja vor 14 Tagen den Vortrag über Bibelkritik. Frau Professor Linnemann, die ja quasi vom Saulus zum Paulus sich gewendet hat in dieser Frage, war es früher selber bibelkritisch. Aber da werden solche Dinge getan, das ist ja alles nur zeitbedingt und Gottes Wort wird beiseite geschoben, weil es einem nicht in den Kram, in die Haltung heute passt. Stattdessen sehr verbreitet heute das Motto der Okkultisten, das geprägt wurde vom führenden Satanisten des 20. Jahrhunderts, Aleister Crowley, das lautet so: Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Das finden Sie heute ja in unserem Denken schon tief verankert. Nicht nur bei manchen Rockgruppen, die das geradezu besungen haben, oder bei Michael Ende mit seiner unendlichen Geschichte, wo es hinten drauf steht, sondern eben auch in unserem gesellschaftlichen System. Tu, was du willst, jeder ist sich selbst das Nächste, der Nächste. Das Nächste kann man auch schon fast sagen, wenn der Mensch zur Sache degeneriert. Und das sei das ganze Gesetz. Nicht mehr die 10 Gebote, sondern dieses 11., das nicht in der Bibel steht. Zeitalter der Selbstverwirklichung nenne ich hier nur als Schlüsselbegriff. Die erste Grundlehre also, alles ist eins. Es gibt keinen Gott und Gott schreibt uns nichts vor, nach diesem Motto. Zweite New Age Grundlehre, das Universum ist in offenen, dynamischen Systemen organisiert, die die Fähigkeit haben zur evolutionären Hörentwicklung, die sie also laufend höher entwickeln durch Evolution, durch selbst erzeugende Vorgänge der Steigerung ihres Seinswertes. Und hier fließt dann oft auch noch der Reinkarnationsgedanke hinein. Also die Vorstellung, dass die Sünde und der Tod nicht in untrennbaren Zusammenhang stehen, sondern dass der Tod sich immer wieder wiederholt, der Mensch wieder verkörpert wird und dann wieder stirbt und wieder verkörpert wird, also wieder Fleischwerdung. Das entspricht der zweiten Lüge der Schlange im biblischen Sündenfallbericht, wo es heißt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Diese zweite Lüge soll den Menschen, der sich über Gottes Wort hinwegsetzt, in Sicherheit wiegen. Ihr werdet ja keineswegs des Todes sterben. Das heißt, naja, ihr sterbt ja, aber ihr kommt ja wieder. Ihr kommt immer wieder, habt immer wieder eine Chance. Und weil das ja nicht stimmt, hat der Autor Mark Albrecht ein Buch so überschrieben, Reinkarnation, die tödliche Lehre, weil der Mensch die Chance verpasst, hier und jetzt zu Gott umzukehren, sich immer wieder auf weitere Verkörperungen vertröstet und damit betrogen wird. In der Bibel steht ganz glasklar in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Stellen, die für die Reinkarnation ins Feld geführt werden, sind nicht wirklich haltbar. Ich habe gerade jetzt ein Büchlein darüber geschrieben. Es müsste heute bei uns eingetroffen sein, nachdem wir weggefahren sind. Ich konnte es leider nicht mitbringen. Die Verlage sind manchmal wirklich zu langsam. Aber es wird sicher nächstes Jahr dann vorliegen. Reinkarnation und Karma, gibt es viele Erdenleben? Also diese Frage. Und die Stellen, die herangeführt werden mit Elia und Johannes dem Täufer und alles, das lässt sich nicht auf Reinkarnation beziehen, sondern bezieht sich auf die Einmaligkeit der Funktion des Elia vor dem Kommen des Messias. Aber ich habe das alles an der Stelle ausführlich entfaltet, müsste ich jetzt nur kurz erwähnen. Die dritte New Age Grundlehre, der Mensch ist Gott, indem er sein Einssein mit dem Universum vollzieht und realisiert. Er besitzt in sich das göttliche Potenzial zur Selbsterlösung und Höherentwicklung. Das ist an sich die Hauptlehre. Der Mensch ist Gott. Dies ist das Ziel in diesem okkulten Denken. Und da hat der Satan sein Ziel erreicht. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Dann braucht ihr ja keinen Gott mehr, dann könnt ihr mir dienen im Grunde. So denkt dann der Satan, nicht? Weil ich habe mich selber auch von Gott gelöst. Die Erschaffung des Menschen nach dem Bilde Gottes wird zu einer Gottwerdung des Menschen verändert, was etwas völlig anderes ist. Eine Fotografie von mir selber bin nicht ich selber. Und wenn Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, sind wir deshalb nicht Gott. Wir sind zwar gewürdigt, Geschöpfe Gottes in wunderbarer Abbildlichkeit zu sein, aber wir werden nie gottgleichen Wesens werden. Aber was wird hier im New Age-Denken gesagt? Erstens wird Gott entpersonalisiert. Das heißt, er wird zu einer unpersönlichen Kraft oder Energie reduziert. Kosmische Energie, Brahman, Gaia und wie es dann alles heißt. Und andererseits wird der Mensch vergöttlicht. Der bekannte Dogmatiker Karl Heim hat diese Konzentration des Menschen auf sich selbst, die hinter dem ganzen Heidentum in allen seinen Abwandlungen steht, als die eine Grundsünde des Menschen bezeichnet. Und Luther spricht vom Hochmut der Selbstvergöttung als der Wurzelsünde für alle anderen Sünden, die den Kern legt für die Sünden, die dann im Einzelnen daraus hervorgehen. Dann die vierte New Age Grundlehre bezieht sich auf die Bewusstseinserweiterung. Das heißt, der Mensch ist zur Bewusstseinserweiterung fähig. Er kann durch Drogen, werden auch empfohlen von einigen New Age Vertretern, durch fernöstliche Meditationstechniken, durch positives Denken, durch Psychotechniken und ähnliches in Bereiche eindringen, aus denen ihm neue Kräfte und Erkenntnisse zuströmen. Also hier die Selbstvergottung und jetzt die Erleuchtung, wie es dann auch heißen kann. Reichtum, Erfolg, Gesundheit und die Lösung sämtlicher Menschheitsprobleme sind ihm nun keine unerreichbaren Ziele mehr, wird behauptet. Nun, welcher Grundlehre, welcher Lüge der Schlange entspricht diese vierte Grundlehre? Wer hat es schon erkannt? Nee, das war ja die zweite. Nein, eure Augen werden aufgetan und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. wurde in der dritten Lüge dem Menschen göttliches Wesen versprochen. Ihr werdet sein wie Gott, so ist es in der vierten Lüge, das göttliche Wissen. Eure Augen werden aufgetan. Das ist also ganz klar und es ist immer wieder wunderbar, wie in der Bibel bereits im dritten Kapitel all diese okkulten Praktiken vorausgesagt sind, und zwar in ihrem Kern. Die Entfaltungen sind dann individuell verschieden. Das eine System hat diese spezifischen Eigenarten, das andere jene. Aber der Kern, diese vier Lügen, die sind in allen okkulten Systemen vorzufinden. Daran können Sie es auch erkennen. Also die Selbstvergottung, die Bewusstseinserweiterung, die Behauptung, der Mensch würde nicht sterben, wenn er die Gebote Gottes übertritt, und eben die Leugnung Gottes und seiner Autorität überhaupt. Und stattdessen andere Offenbarungen, andere Christusse, andere Evangelien, andere Engel. Und die Engelbücher haben jetzt auch Konjunktur zur Zeit, gute und schlechte, sicherlich. Und falsche Wunder und falsche Zeichen und Fälschungen und Nachahmungen. Das gibt es also en masse. Und nun das Gefährliche: christliche Grundbegriffe werden von esoterischen und New Age-Denkern verwendet und umgedeutet. Und da sitzt ja die Verführung an. Der Teufel ist ja so schlau, er sagt nicht einfach, sag dich von Gott los, sondern er spricht von Gott, aber meint einen anderen Gott damit. Verstehen Sie? Es wird von Gott geredet, es wird sogar von Christus geredet, es kann sogar von Wiedergeburt geredet werden und es ist etwas völlig anderes gemeint. Gott in der Bibel ist der lebendige, persönliche Herr und Schöpfer der Welt und des Menschen. Gott im New Age-Denken ist die unpersönliche Kraft und Energie, derer sich der Mensch auf magische Weise bedienen kann. Ist das das Gleiche? Jetzt will ich ein lautes Nein hören, aber... Ja.
Nein.
Dankeschön. Dann Christus in der Bibel ist der lebendige Sohn Gottes, ist der einzige Erlöser und Weg zum Vater, der uns am Kreuz von Golgatha von unserer Schuld und Sünde losgekauft hat. In der New Age-Bewegung ist Jesus ein Religionsstifter unter vielen. Und weiter tritt ein neuer Christus auf den Plan, der Lord Maitreya, als die fünfte Verkörperung Buddhas im theosophischen System. Damit wird Christus gleichgesetzt. Er wird auch bezeichnet als Weltenlehrer, der angeblich alle Probleme löst und die Menschheit zu Frieden und Wohlstand führt. Und welcher Christus wird denn das tun, dass er sagt, wenn alle eins werden und wenn nicht mehr Jesus als der einzige Weg geglaubt wird und wenn die Welteinheit da ist, dann ist Friede und Wohlstand und Sicherheit. Welcher Christus wird das tun?
Der Antichristus.
Der Antichristus, anstelle Christus und gegen Christus auf Deutsch. Und davor warnt uns der wirkliche Herr Jesus Christus in Matthäus 24, Vers 24. Er warnt vor falschen Christusen und falschen Propheten, die mit ihrem Zeichen, Wunder und Blendwerk sogar die Auserwählten verführen würden, wenn sie nicht von Gott bewahrt würden. Matthäus 24, Vers 24. Dann Wiedergeburt. Das ist auch so ein schlagendes Beispiel, nicht? Im biblischen Sinne durch Wasser und Geist, in dem ein Mensch aus einem Geschöpf Gottes ein Kind Gottes wird, indem jemand durch den Geist Gottes wiedergeboren wird zu neuem Leben, indem wir das Geschenk annehmen, das Jesus für uns alles getan hat am Kreuz. Nun, Wiedergeburt im New Age-Sinne ist natürlich nichts anderes als Wiederverkörperung. Sterben, wiederverkörpern, sterben, wiederverkörpern. Hat gar nichts zu tun mit der biblischen Wiedergeburt. Aber der Begriff wird auch hier verwendet und vermischt. Man könnte jetzt noch weiteres sagen. Ich habe mal eine Gegenüberstellung geschrieben, vor etlichen Jahren schon, New Age kontra Bibel. Da habe ich also die ganzen Begriffe mal nebeneinander gestellt. Ist auch in diesem Buch abgedruckt, der Traum von der einen Welt, diese Gegenüberstellung. Das können Sie also im Einzelnen nachlesen. Zum Beispiel, was hier dann steht über Sünde, über Luzifer, über Gebet, über Regenbogen und all diese Dinge. Wie das einfach hier vermischt wird und wie wir es wieder auseinander dividieren müssen und können. Wie viel Zeit bleibt man jetzt noch? Es ist Halbzeit ungefähr. Bis zur Halbzeit. Ja, wir wollen trotzdem nicht jetzt die ganze Zeit ausschöpfen. Ich möchte jetzt noch als vorletzten größeren Punkt einen Überblick geben über verschiedene Systeme auf verschiedenen Gebieten, wo das New Age-Denken eingeflossen ist. und als letzten Teil dann die Befreiung aus okkulten Bindungen uns aufzeigen. Nun also ein Überblick, wo überall man von New Age und Wassermann-Zeitalter sprechen kann. Zunächst auf dem gesamten Gebiet des Okkultismus, zu Deutsch das Verborgene oder esoterisch ist das gleiche Wort im Griechischen. Es gibt die großen, dicken Bücher von Dr. Kurt Koch, Seelsorge und Okkultismus, Okkultes ABC, der versucht hat, diese Strömungen zu katalogisieren, auch wissenschaftlich zu erforschen. Es ist natürlich nicht erbaulich. Da hat auch manche Anfechtungen, bringt sowas mit sich. Ich würde niemand raten, zu einem Experten auf dem Gebiet jetzt zu werden. Ich habe zum Glück auch noch weitere Themen. Aber manchmal muss man eben auch sich damit auseinandersetzen. Und die verbreitetsten Strömungen heute ist der Spiritismus allgemein, aber auch in seinen verschiedenen Formen, also der Verkehr mit Geistern, Trance-Reden, automatische Schreiben, Tischerücken, Glasrücken. Und dann gibt es auch UFO, Tonbandstimmen und Transkommunikationsspiritismus, Geistheilung und Channeling, Visionen in spiritistischer Form, Astralwanderungen, Levitation, Telekinese, Transfiguration, Translokation, Materialisation und vieles andere, was also alles, würde ich sagen, in aller Regel mit spiritistischen und nicht animistisch, sondern dämonischen Wirkungen zusammenhängt, nach meinem Eindruck. Und dann wird oft das sehr fromm getan, es werden Kreuze verwendet, Reliquien, Heiligenbilder, Rosenkränze, aber auch Bibeln. Nicht nur diese katholischen Dinge, auch Bibeln werden verwendet. Ich habe kürzlich durch eine seltsame Fügung hier einen der führenden Freimaurer kennengelernt. Da hat man dann tatsächlich erzählen wollen, also nicht hier, aber er will auch kommen, wenn das Freimaurerseminar ist. Da kommt wahrscheinlich die ganze Loge hier mit. Das ist eine seltsame Führung. Ja, wenn Sie da kommen, werden Sie auch führende Freimaurer hier treffen. Das war der dritthöchste in Deutschland, der wohnt in Pforzheim. Und der hat aber dann behauptet, es gäbe auch christliche Freimaurerei. Da hat man ja die Bibel auf dem Tisch auch liegen. Aber liebe Geschwister, es geht ja nicht nur darum, dass die Bibel da liegt, sondern was ist der ganze Rahmen, ja? Und welche Quelle des Geistes und des Denkens ist ja vorhanden. Die Freimaurerei ist eine typische Lehre, die Jesus, sage ich mal, relativiert, ja, die ihn nicht mehr als die absolute Offenbarung und Wahrheit anerkennt, sondern eben alle möglichen Strömungen und Religionen miteinander verbinden möchte. Und sicherlich gibt es auch hier okkulte Zusammenhänge bei den Ritualen. Aber sogar der Name der göttlichen Dreieinigkeit wird verwendet. Ja, und das muss auch nicht immer jetzt von Gott sein, muss man auch sehr vorsichtig sein. Der Name Gottes kann ja bekanntlich auch missbraucht werden, zu magisch-okkulten Zwecken. Das ist ja oft leider der Fall. Gerade die Besprecher und Zauberer auf den Dörfern, wie die oft als fromme Leute gelten. Ja, ihr Ende seht an. Können wir vielleicht nachher noch Beispiele bringen. Und in 1. Petrus 5 steht deshalb, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben gegründet. Das gilt uns als Aufruf. Mit okkulten Wurzeln Geheimbünde, wie etwa die Freimaurer, die Rosenkreuzer, die Theosophen, die Kosmosophen und die Anthroposophen. Bitte entschuldigt, wenn ich jetzt einen Überblick gebe. Ich kann jetzt nicht alles im Einzelnen erklären, aber wenn jemand Fragen hat, kann man gerne Rückfragen stellen. Es liegt auch Literatur zu vielen dieser Strömungen aus. Dann auch Sekten und Jugendsekten, die hinduistische und spiritistische Elemente in sich vereinigen. Vor allem die christliche Wissenschaft, Christian Science, ist auch gerade ein Buch im Druck von Dr. Leuenberger. Jetzt auch gern schon mitgebracht. Nächstes Mal dann. Dann das Heimholungswerk des spiritistischen Mediums Gabriele Wittig in Würzburg. Jetzt nennt sich es Universelles Leben oder Innere Geist Christuskirche. Dazu haben wir auch was rausgebracht schon. Dann gibt es Bhagwan Ekankar, die Wildlife Mission, Scientology, transzendentale Meditation und vieles weitere. Dann sind auch die Religionen natürlich offen für die Welteinheitssynthese, die von ihrer mystischen Grundstruktur her Religionsvermischung ermöglichen. Etwa der Taoismus oder auch der Hinduismus und verschiedene Formen des Buddhismus. Die gelten als tolerant, aber sind es auch nur da, wo sie nicht die absolute Mehrheit haben. Wenn dann radikale Strömungen an die Macht gelangt, sind die auch nicht mehr tolerant. Das erleben wir jetzt auch in Indien gerade. Aber der Hinduismus ist an sich eine ungeheuer aufsaugfähige Religion, denn da gibt es 330 Millionen Deva-Götter. Und da wird auch Jesus als einer dieser Götter gerne aufgenommen, aber eben nicht als der, der er ist, der einzige wirkliche Gottessohn. Also einer von 330 Millionen, was wäre das schon? Und dann wird getan, als sei das so tolerant. In der Philosophie nenne ich nur die Namen Schopenhauer, Hermann Hesse, auch in der Dichtung Goethe und Erich Fromm können Sie gerne noch Fragen stellen. Westöstlicher Divan bei Goethe, Hesses Siddhartha hier in Kalfia entstanden oder hat er zumindest gelebt lange Zeit oder die Mitleidsethik von Schopenhauer. In der Kunst ist zu nennen das Musical Hair mit dem Wassermann in den 60er Jahren, Aquarius und der Astrologie. Dann die ganze Fantasy-Welle mit der Vielzahl von Ersatzerlösern, etwa auch E.T. oder mit magischen Elementen, Hexen, Zauberer, magische Schwerter, magische Ringe, Beschwörungsformeln. Viele Romane, Filme, Krieg der Sterne zum Beispiel, finden Sie überall diese magischen Gebrauchsgegenstände, Schwerter und Ringe, auch schon bei Wagner natürlich, der Ring des Nibelungen. Aber auch in Kinderspielsachen. Nicht? Kinderspielsachen. Es schade, dass seine Kinder schon im Bett sind, andererseits ist es auch gut so. Aber natürlich, ihr habt solche Sachen, denke ich, nicht im Haus hier. Der kleine Vampir, Bibi Blocksberg, die freundliche Hexe, muss man sich mal vorstellen, heute sind die Hexen plötzlich freundlich und gut. Masters of the Universe, Regina Regenbogen, Glücksbärchi, Ghostbusters, die also mit dem Staubsauger die Dämonen einfangen, also eine totale Verharmlosung. Und anderes. Michael Endes Bücher sind zu nennen, die unendliche Geschichte, Momo als regelrechte Geisterweltbücher, wo er also in die Geisterwelten eindringt. Dann kommen wir zur Medizin. Das ist ein besonders heikler Bereich, wo auch die meisten Rückfragen meistens kommen. Hier sind verschiedene Strömungen zu nennen, die sich durch das Etikett ganzheitliche Medizin tarnen. Ganzheitliche Medizin bringt etwas Richtiges, indem sie den ganzen Menschen als Geist, Seele und Leib sieht. Aber die Grenzüberschreitung vom naturwissenschaftlichen zum okkulten Bereich erfolgt da, wo nicht mehr nur der Mensch als Einheit an sich gesehen wird, sondern eine Einheit von Mensch und Universum behauptet wird. In solchen Heilverfahren kommt es dann zum Strömen einer unerklärlichen kosmischen Kraft und Energie und einer magischen Kraft, würde ich sagen, die etwa die gestörte Harmonie zwischen Yin und Yang, zwischen Mikro- und Makrokosmos wiederherstellen soll. Einige solche sogenannte Diagnose- und Heilverfahren, die nach dem Eindruck verschiedener Christen und auch meiner Meinung esoterischen Hintergrund haben, sind etwa Mesmerismus, Heilmagnetismus, Akupunktur, zumindest in ihrer fernöstlichen Form. Auch, das ist natürlich sehr umstritten, Homöopathie, aber meines Erachtens ist es eine Geistheilung aufgrund von Trägersubstanzen. Es gibt verschiedene Literatur auch hierzu, kann man gerne noch drüber reden. Bachblütentherapie, dazu haben wir auch gerade eine Schrift im Druck. Anthroposophische Medizin, wo ausdrücklich das auf geistige Weise betrieben wird. Magische Handauflegung, magische wohlbemerkt. Geistheilung. Yoga-Übungen. Yoga ist eine fernöstliche Gebetstechnik aus dem Hinduismus. Autogenes Training als Form, die vom Yoga abgeleitet wird, ausdrücklich von Johann Heinrich Schulz. Rudengehen und Pendeln und vieles andere. Rudengehen und Pendeln ist nichts anderes als Geisterbefragung. Hier haben wir es nach meiner Meinung nicht mit naturwissenschaftlich ableitbaren Wirkungen zu tun, sondern mit Kräften, die von einem okkulten, universistischen oder hinduistischen Weltbild geprägt sind und die meines Erachtens nicht zur Naturheilkunde im strengen Sinne gehören. Ich war selber 10 Jahre lang Pressereferent des Naturheilbundes hier in Pforzheim, habe mich mit diesen Sachen schon in früher Kindheit beschäftigt, aber muss sagen, von diesen Verfahren habe ich mich also völlig getrennt, die ich jetzt hier genannt habe. Während ich andere Dinge, vor allem Frischluft, gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, Schwimmen und all dieses gerne praktiziere. Man könnte jetzt noch viele weitere Bereiche nennen, Psychologie und auch in den Kirchen, wie da das okkulte Denken eingedrungen ist. Da liegt auch eine Schrift auf, Evangelische Kirche, wohin? Da habe ich ein großes Kapitel drin über Okkultismus in den Kirchen. Kann ich jetzt aus Zeitgründen hier nicht ausführen. Vielleicht haben Sie selber Beispiele schon festgestellt. Aber es gilt, wenn keine Luft mehr hast, dann draußen ist noch gute Luft. Es gilt festzuhalten bis ans Ende am Kreuz Jesu Christi. Das ist das Entscheidende, denn das Kreuz ist das Zentrum, in dem alles Heil verborgen liegt. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Das ist bereits in der neutestamentlichen Zeit schon die Entdeckung gewesen, dass eben die Juden nach Zeichen gefragt haben. Zeichen des Jona wurde ihnen gegeben. 3 Tage im Bauch der Erde ist der Herr gewesen dann. Also im Totenreich vielmehr. Und die Griechen haben nach Weisheit gefragt. Sie wollten immer Neues wissen. Und es war ihnen zu einfach, dieser Weg der Erlösung. Aber wir predigen den gekreuzigten Christus. Ich war auch auf meiner Karte stehen. Ich weiß nichts als allein Jesus Christus, den gekreuzigten. Das ist das Entscheidende. Sonst brauchen wir auch nicht die ganze Weltweisheit hier haben. Und diese ganzen Lehren, die können wir auch schnell wieder vergessen. Aber dass wir wissen, der Gekreuzigte, der wird kommen und nicht der Wassermann. Es wird der gleiche Herr sein, der mit den Wundmalen gekreuzigt wurde, der in Macht und Herrlichkeit wieder erscheint, um seine Kinder zu sich zu holen. Aber das ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und damit ist auch die christliche Antwort gegeben auf das gesamte New Age-Denken. Das heißt, wir brauchen nicht unser Bewusstsein zu steigern, wir brauchen keine Übermenschen zu werden, wir brauchen nicht mit okkulten Mächten uns einzulassen, die sich noch so fromm tarnen können, sondern wir haben in Jesus alles, die Erlösung, die Sinnfrage geklärt, das ewige Leben, die Vergebung der Schuld und die Freude, einmal Gott in Ewigkeit anbeten zu dürfen. Die New Age-Bewegung dagegen ist nach meinem Eindruck eine riesige Illusion, wo der Mensch mit sich allein bleibt, im innerweltlich-geschöpflichen gefangen bleibt und eine Verführung Satans, weil der Satan genau den Menschen auf sich selber zurückwerfen will, dass er keinen Ausweg findet aus seiner verlorenen Lage. Aber es gibt eine Befreiung auch für Menschen, die in esoterischen Systemen gebunden sind. Und zwar, das möchte ich jetzt abschließend noch, vielleicht in 10 Minuten zumindest noch kurz darstellen, den Weg zur Befreiung. Vielleicht sind Sie selber nicht betroffen, aber vielleicht kennen Sie ja jemanden, der in solchen Bindungen noch ist, okkulten Bindungen. Zunächst sollten wir beachten, dass wir es mit einem geistlichen Kampf zu tun haben. Nach Epheser 6 zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und diese Waffenrüstung, geistlich natürlich verstanden, enthält die Wahrheit als Gurt, die Gerechtigkeit als Panzer, das Evangelium des Friedens als Stiefel, den Glauben als Schild, das Heil als Helm, das Wort Gottes als Geistesschwert und das anhaltende Bitten, Flehen und Wachsamsein als Lebenshaltung. Alles nachzulesen in Epheser 6, Verse 14 bis 18. Ich habe es jetzt mal ein bisschen anders formuliert. Nun, und um dem Teufel möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, sollten wir sein Handeln und sein Wirken weder verharmlosen, ist ja alles nicht so schlimm, noch dramatisieren. Ihr habt gar keine Chance, der ist so mächtig. Ja, das wären beides die Extreme, die wir nicht tun sollen. Wir sollten ihn ernst nehmen und erkennen als mächtigen, aber besiegten Gegner, der kein Anrecht auf uns hat, wenn und insofern wir zu Jesus Christus gehören. Das ist natürlich die Voraussetzung. Also nur dann sind wir auch im Schutzbereich Jesu, wenn wir zu ihm gehören und dann, dass der Teufel dann kein Anrecht hat. Anfechtungen kann es trotzdem geben, aber er hat kein Anrecht auf uns. Wir sind schon erkauft mit dem Blut des Lammes. Er erhebt hingegen seinen Besitzanspruch, der Teufel, auf die, die sich ihm öffnen Und um deren Rettung soll es jetzt gehen. Dazu folgende Schritte, im Wesentlichen drei Schritte, die ich jetzt noch nennen möchte. Erster Schritt, die Not erkennen. Das heißt, wenn wir mit einem Menschen ins Gespräch kommen, der sich dem Okkultismus, einer nichtchristlichen Religion oder der New Age-Ideologie verschrieben hat, dann sollten wir zunächst herausfinden, was ihn dazu brachte. War es eine Krankheit, eine innere Not, eine Unzufriedenheit mit der christlichen Kirche? War es Neugierde, Experimentierfreudigkeit oder aber ein Streben nach Zukunftswissen und Macht? Dieses Streben nach Wissen und Macht ist eben sehr häufig die Ursache, dass sich Menschen darauf einlassen. Ich will mehr sein, mehr wissen als die anderen. Nun zweiter Schritt, die Weltanschauung hinterfragen. Welcher Grund auch immer gegeben sein mag, die nächste Frage könnte so lauten. Hat Ihnen der Weg, den Sie beschritten haben, wirklich geholfen? Sind Sie dadurch wirklich froher, freier und gesünder geworden? Oder sind Dinge aufgetreten, mit denen Sie nicht gerechnet haben? Etwa eine andere Krankheit, innere Unruhe, Angstzustände, Depressionen, negative charakterliche Veränderungen oder Selbstmordgedanken, ist auch oft der Fall bei okkulter Betätigung. Mag sein, dass dem Betreffenden die negativen Veränderungen erst jetzt richtig bewusst werden. Am Anfang sind sie oft noch verborgen hinter positiv scheinenden Erfahrungen, die die dämonische Welt dem Menschen geschenkt hat, um ihn zu blenden. Zum Beispiel eine Heilung. Es gibt Fälle, ich habe gerade wieder einen Bericht gehört, da wurde jemand geheilt durch dämonische Wirkung. Und als er sich hat davon lossprechen wollen oder davon losgesprochen wurde, war er dann wieder von den dämonischen Anfechtungen frei, aber die Krankheit kam wieder zurück. Ja, die waren nur durch dämonische Mächte gebunden gewesen, so lange. Dann aber lieber, ich sag's mal vorsichtig, lieber die Krankheit als eine dämonische Besessenheit oder Belastung tragen. Das dritte ist dann entscheidend nun, aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Finsternis zum Licht. Egal nun, ob die positiven oder negativen Erfahrungen überwiegen. Der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin sollte nach dieser Befragung deutlich auf die Gefahren der okkulten Systeme aufmerksam gemacht werden und auf die Schuld hingewiesen werden, die dadurch vor Gott entstanden ist. Denn jede Betätigung okkulter Art ist nicht nur irgendwie ein Spiel oder so, sondern ist eine Schuld vor Gott, dem lebendigen Gott. Und dann kann eben der oder die Betreffende hingeführt werden zur Botschaft des biblischen Evangeliums. Das kann auf verschiedene Weise geschehen. Man kann die innere Unlogik der esoterischen Systeme aufzeigen. Man kann die geistlichen und gesundheitlichen Schäden feststellen. Man kann der Kälte und Unpersönlichkeit der heidnischen Götzen den persönlichen, liebenden Gott der Bibel gegenüberstellen, zu dem wir Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Das können wir bei diesen heidnischen Götzen eben nicht. Vor allem auch nicht bei einer unpersönlichen Kraft. Aber vor allem können und dürfen wir dem Verführten Jesus Christus als den Heiland vor Augen malen, der ihn liebt und der ihm seine unvergebene Schuld abnimmt und ihn der Versklavung entreißt an die dunklen Mächte. Nun kann man feststellen, dass ein Widerstand oft da ist bei okkulten betätigten Menschen. Und da kann man ungefähr ablesen, wie stark die okkulte Bindung ist, je größer der Widerstand ist. Folgende Erscheinungen oder Kennzeichen können mit okkulter Betätigung zusammenhängen, müssen aber nicht unbedingt auf dämonische Besessenheit hinweisen. Können, aber müssen nicht, da müssen wir vorsichtig sein. Zum Beispiel bewusster militanter Atheismus oder Hass auf Christus und sein Versöhnungsopfer am Kreuz oder dauernder innerer Widerstand gegen Gottes Wort und Gebet. Oder die prinzipielle Unfähigkeit, sich bei der Predigt zu konzentrieren. Gut, müde ist jeder mal, aber ich meine die prinzipielle Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Oder auch eine innere Blockade beim Aussprechen des Namens Jesu, dass man ihn nicht über die Lippen bekommt. Und immer wiederkehrende Lästergedanken. Das kann, muss aber nicht in jedem Fall auf okkulte Belastung hinweisen. Nun, der okkult Behaftete oder Belastete sollte dazu geführt werden, seine Schuld zu erkennen und zu bereuen. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass man ihn die Bibelstellen aufschlagen lässt, die das okkulte Tun verwerfen und als schwere Sünde vor Gott brandmarken. wenn es jemand interessiert, einige Stellen möchte ich kurz nennen. 3. Mose 19, in den Versen 4, 26 und 31 wird ausdrücklich gewarnt vor Götzendienst, Wahrsagerei, Zauberei, Geisterbeschwörung und Zeichendeuterei. 3. Mose 19. Und die ausführlichste Stelle dürfte sein 5. Mose 18, Verse 9 bis 14. Da wird aufgezählt Feuerlaufen, Wahrsagerei, Hellseherei, okkulte Praktiken, Zauberei, Bannungen, Geisterbeschwörung, Zeichendeuterei, Totenbefragung. Also das Ganze fällt auch der Horoskope und des Spiritismus. Und da wird gesagt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt er die Völker vor euch. Ihr aber sollt solches nicht tun. 5. Mose 18, 9 bis 14. Ja, vielleicht noch Apostelgeschichte 19, die Zauberei wird da genannt. Und 1. Korinther 10, Vers 20, Götzendienst und heidnische Religionen. Galater 5, 19 bis 21, in diesem Lasterkatalog wird auch Götzendienst und Zauberei genannt. Und schließlich Offenbarung 21, Vers 8 und Offenbarung 22, Vers 15, auch Götzendienst und Zauberei. Es wird gesagt, diese sind draußen, die sind nicht drinnen im himmlischen Jerusalem. Ich wiederhole nochmal 3. Mose 19, 5. Mose 18, Apostelgeschichte 19, 1. Korinther 10, Vers 20, Galater 5, 19 bis 21, Offenbarung 21, 8 und 22, 15. War natürlich jetzt nur eine kleine Auswahl von Stellen. Also die Schuld erkennen, dann die Schuld bekennen vor Gott und auch bekennen, auf welchen Gebieten er oder sie sich okkult betätigt hat. Denn die Sünde muss in diesem Fall offengelegt werden, auch am besten eben vor oder bei einem Seelsorger. Vor Gott ohnehin. Die Sünde offengelegt und nur dann kann ihre Macht gebrochen werden. Die Sünde gedeiht ja immer am besten in der Heimlichkeit, nicht? Wenn aber wir offen die Sünden bekennen, und da kann auch ein Mensch, der natürlich schweigen kann, ich habe leider auch schon andere Erfahrungen gemacht, muss ich leider auch sagen, mit Seelsorgern, aber wenn wir wirklich vertrauenswürdige Seelsorger finden, die auch schweigen können, dass wir die Dinge offenlegen, und dann ist es auch leichter, mit Dingen zu brechen, dass die Heimlichkeit durchbrochen wird. Das möchte ich auch jedem seelsorgerlich empfehlen. Also wenn die Sünde offengelegt wird, dann kann ihre Macht gebrochen werden. Und dabei ist es auch nötig, etwa das persönliche Mantra preiszugeben oder die okkulten Bücher, Zaubertexte, Götzenfiguren, Glücksbringer, Amulette und ähnliches, auch Horoskope, auszuliefern und zu vernichten. Von all diesen Dingen muss sich der Mensch radikal trennen. Erkennen, bekennen, sich trennen von diesen Dingen. Und wenn alle okkulten Verstrickungen bekannt worden sind und alle okkulten Gegenstände vernichtet sind, dann kann die Befreiung erfolgen. Die Befreiung umfasst die Lossprechung des Gebundenen im Namen Jesu, die Inanspruchnahme des Erlösungsopfers Jesu am Kreuz. Das ist, ohne das geht's nicht. Psychologie kann dieses nie ersetzen. Ja, manche meinen ja, man kann das alles jetzt psychologisch in Hirsau oder irgendwo klären. Sicherlich sind da auch manche Menschen oben, die okkult auch gebunden sind. Und da kommen diese weltlichen Mittel sehr schnell an ihre Grenze. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle jetzt da okkult belastet werden. Man muss immer aufpassen, dass man nicht missverstanden wird. Aber jedenfalls, da ist also eine psychiatrische Klinik für die, die von weiter her kommen. Zur Information meine ich jetzt. Und also das Erlösungsopfer Jesu, der dem Satan, dem Feind, die den Kopf zertreten hat. Und dass das Leben dann übergeben wird an Gott. Kurt Koch schreibt zu Recht, wer frei werden will, muss die Bereitschaft haben, sein Leben völlig Christus anzuvertrauen. Sonst gibt es keine Lösung aus all den Banden, aus all den Bindungen. Nur auf diesem Wege. Dietmar Scheunemann nennt in dem Sammelband der Lausanne-Dokumente Alle Welt soll sein Wort hören, folgendes Beispiel für ein Lossagegebet. Ich sage dem Teufel und allen seinen Werken ab. Er hat keinerlei Anrecht mehr auf mein Leben. Im Namen Jesu löse ich mich davon. Ich übergebe jetzt mein Leben dir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nur dir will ich folgen und dir bis ans Ende meiner Tage vertrauen. So ein Lossagegebet. Und dann gilt es, ich schließe jetzt damit, für den Freigewordenen, im Glauben an Jesus Christus fest zu werden und zu wachsen. Nur so können Angriffe aus der dämonischen Welt abgewehrt und eine neue Behaftung verhindert werden. Dazu können nun folgende Elemente dienen. Eine dauernde seelsorgerliche Begleitung, grundlegend. Gerade bei okkulten Dingen ist Seelsorge besonders wichtig. Dann die Einbindung in eine Gemeinschaft gläubiger Christen, dass man nicht allein dahin kümmert und wieder zurückgezogen wird, sondern in eine Gemeinschaft geht. Regelmäßiges Bibelstudium und Gebet. Sich regelrecht impfen lassen, positiv, mit dem Wort Gottes und mit der Beziehung zum Herrn darin leben und wachsen. Dann die Inanspruchnahme des Schutzes Jesu, sein Opfer am Kreuz, sein Blut in Anspruch nehmen. Dann sich auch stärken lassen durch das Mahl des Herrn und aber auch alle okkulten Freundschaften und Kontakte abbrechen, gerade solange man noch nicht selber gefestigt ist. Denn das kann ein großer Sog sein, Menschen wieder zurückzureißen in diese Bande hinein. Aber wichtiger noch, die völlige Auslieferung aller Lebensbereiche an Jesus gemäß seinem Wort. Und wenn dieses alles geschehen ist, dann darf der Betreffende erfahren, Jesus ist Sieger, Jesus befreit. Das war ja auch bei der Gottliebin Titus hier in der Nähe Möttlingen. Da hat aus dieser jungen Frau, die besessen war, als dann der Dämon oder die Dämonen ausgefahren waren, mussten sie dann rufen, Jesus ist Sieger. Die Dämonen haben das ausgerufen, wie also Blumhardt überliefert in seiner Krankheitsgeschichte der Gottliebin Titus. Und das muss Satan auch dann sagen, wenn Menschen wirklich mit Jesus ganze Sache machen und wenn dieser Weg auch beschritten wird in der Seelsorge und vollmächtiger Befreiung. Ja, vielleicht haben Sie sich jetzt gewundert, dass ich von dem Thema New Age zum Thema Befreiung aus okkulten Bindungen gekommen bin. Aber meines Erachtens besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den ganzen esoterischen Praktiken, die mit dem New Age-Denken verbunden sind, und eben dem Okkultismus überhaupt. Und deshalb fand ich es an dieser Stelle passend, auch auf die Befreiungsmöglichkeit und Notwendigkeit hinzuweisen. Satan flieht, wenn er uns unterm Kreuze sieht. Und das wollen wir in Anspruch nehmen, auch wenn wir mit Menschen zu tun haben, die hier noch in Bindungen stecken. Vielleicht hat auch dieser Vortrag heute Abend dazu dienen können, ein bisschen mehr Licht zu bekommen in diesen Fragen, im positiven Sinne Licht. Nicht wie bei Goethe, der sagte mehr Licht und verstarb. Da war es dann irgendwie schon zu spät. Nicht? Wir wollen das rechtzeitig bekommen, dieses Licht, auch über die Werke der Finsternis, vor allem aber über das Werk des Heilandes, der die Finsternis besiegt hat, bereits vor 2000 Jahren, rückwirkend und vorauswirkend für alle Menschheitsgeschichte in Alten und Neuen Bund. Wer dieses Opfer in Anspruch nimmt, der darf wissen, es gibt dieses Reich des Lichts und der Freude und des ewigen Lebens beim Herrn Jesus Christus. Wer kommt, der Wassermann oder Christus? Der Wassermann wird kommen in Gestalt des Antichristen, ist meine Auffassung. Aber Christus hat der Schlange längst den Kopf zertreten. Die anderen Mächte, die werden eine kurze Zeit haben. Sie wissen, dass ihre Zeit begrenzt ist. Und es wird viele okkulte Richtungen geben, die gerade jetzt in der Jahrtausendwende alles Mögliche auf die Beine stellen. Aber Christus hat längst vorgesorgt und er kommt zu einem Zeitpunkt, wo wir es nicht erwarten. Der muss jetzt nicht gerade am 1. Januar kommen, denke ich, nicht? Das wäre vielleicht, obwohl ich es auch nicht ausschließe, wir dürfen keinen Tag hier ausschließen. Der Herr, aber ich meine, ja, er wird überraschend kommen. Übrigens, Jahrtausendwende, dazu auch noch ein kurzes Wort. Wann endet eigentlich dieses Jahrhundert, das 20. Jahrhundert? An welchem Tag? Bitte?
Nächstes Jahr, Silvester.
Sehr gut, ja, hat gut aufgepasst. Also am 31. Dezember 2000 endet es. Also wir haben dieses Jahr im Grunde gar keine Jahrtausendwende jetzt demnächst. Aber natürlich, es ist ein großartiges Jahr, diese Zahl 2000. Wenn nur die Menschen alle erkennen würden, was das bedeutet, dass das eben ja nicht nur das Gedenken, sondern das Bewusstmachen dessen ist, dass der Erlöser gekommen ist vor 2000 Jahren. Dass das jetzt nicht nur eine große Fete ist oder eine Party hier abgeht, wie man es heute sagt, sondern dass wir an das entscheidende Ereignis der gesamten Heils- und Weltgeschichte erinnert werden und auch in unserem persönlichen Leben als Christen. Ja, soweit. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und werden stille. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du schon gekommen bist vor 2000 Jahren und dass du wiederkommen wirst in Macht und Herrlichkeit. Und dass wir jetzt nicht Angst haben müssen vor dem Wassermann oder dem Antichristen, aber dass wir wachsam sein dürfen, um auf deiner Seite zu stehen, wenn diese Mächte immer mehr auch in unserer Zeit zunehmen. Herr, hilf doch bitte auch den vielen, vielen Menschen, die in esoterischen Bindungen sind, die dem Satan noch gehören und auch die sich als neutral sehen und doch nicht dir, sondern der anderen Seite gehören. Herr, reise noch viele heraus. Lass auch diesen Abend dazu dienen, unter den Anwesenden oder denen, die es auf Band dann hören noch, Herr, rufe doch du einfach Herzen zu dir, dass Menschen die Seligkeit finden in dir, dem Lamm von Golgatha. Hab Dank, dass du auch uns oder viele von uns hier schon herausgerufen hast aus dieser Finsternis der Welt zu deinem Lichte. Wir wollen dir die Treue halten. Bewahre uns, gerade auch in der Endzeit, an deiner guten Hand. Und schenke uns jetzt noch ein frohes und gesegnetes Beisammensein unter deiner Geistesleitung. Wir rühmen und preisen dich dafür. Amen.